Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist eine Entscheidung, die noch am Abend tausende Menschen auf die Straße getrieben hat in London aus Protest gegen die Zwangspause, die Boris Johnson dem britischen Parlament verordnet hat. Auch heute ist die Fassungslosigkeit nach wie vor groß, dass, so wird diese Entscheidung interpretiert, dass der Premierminister mit diesem Trick versucht, das Parlament daran zu hindern, ihn bei seinem Weg in einen möglichen harten Brexit noch zu stoppen. Ein Beispiel habe ich für Sie, die Reaktion von Ben Bradshaw, ein Abgeordneter der Labour-Party, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Was er jetzt versucht zu machen, ist unerhört in unserer Geschichte. Es ist gegen unser ungeschriebenes Grundgesetz. Es ist ein Putsch gegen unsere parlamentarische Demokratie,
sagt der Labour-Abgeordnete Bradshaw. Marina Münkler ist mein Gast heute. Frau Münkler, Putsch, würden Sie den Begriff auch wählen?
Ja, ich finde den Begriff Putsch ein bisschen schwierig, weil dann müsste man eine Verfassung haben, gegen die er unmittelbar verstoßen könnte. Aber es ist natürlich ein massiver Verstoß gegen den Geist der britischen Demokratie. Und das Parlament in dieser Situation, dieses Parlament, das vom Volk gewählt ist, im Gegensatz zu Boris Johnson, der nur von den Tories gewählt ist, in dieser Situation das Parlament auszuschalten, weil er weiß, dass das Parlament keinen No-Deal-Brexit will, das ist schon ein unerhörter Vorgang.
Ich glaube, das ganz sanfte Wort wäre Geschmäckle, aber es ist halt viel mehr auch. Und diesen demokratietheoretischen Aspekt, den hat auch Anthony Glees bei uns im Programm im Deutschland von Kultur angesprochen, der Politikwissenschaftler, der sich nämlich auch gefragt hat, wie ist eigentlich das Verhältnis von Boris Johnson zum Parlament insgesamt?
Boris Johnson seit 5 Wochen Premierminister hat nur einen Tag sich dem Parlament vorgestellt. Die Abgeordneten haben nur einmal die Gelegenheit gehabt, ihn über seine Politik zu befragen. Und das kommt doch einer Diktatur nahe.
Also wir merken schon, die Sprache lädt sich auf, darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Putsch, Diktatur, aber Sie haben ja darauf hingewiesen, Frau Münkler, an sich ist es erstmal ein Vorgang, wie ihn das Parlament kennt. Es ist eben der Umstand und der Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie geht man mit dieser Situation politisch um?
Das Problem ist, dass das Parlament jetzt überhaupt keine Optionen mehr hat, eigentlich auf den Deal, auf den Brexit, die Art des Brexit Einfluss zu nehmen. Und dass auf diese Weise eigentlich die parlamentarische Ordnung fundamental beschädigt wird. Mhm. Denn es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo das Parlament so wichtig wäre wie jetzt. Parlamentsferien in dieser Zeit und vor einer Regierungserklärung, die die Queen im Parlament verliest, das ist ja der Trick dabei,
genau,
sind normal. Aber sie so auszudehnen und sie in einer solchen Situation so auszudehnen, das widerspricht zutiefst dem Geist einer ungeschriebenen Verfassung. Mhm. Und auch der Vorstellung von der Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung.
Das heißt ja auch, und das ist ja jetzt auch das Problem, also stellen wir uns mal diese Situation in Deutschland vor, der klassische Weg, der jetzt gegangen würde, wäre der zum Bundesverfassungsgericht, wo man sagen würde, klärt das bitte, ist das möglich, ist das nicht möglich? Und diese Entscheidung in Karlsruhe hätte dann einfach auch für alle Beteiligten den Charakter einer Entscheidung. Jetzt gibt es zwar juristisch eine kleine Möglichkeit, auch da sieht man die interessante Konstruktion dieses Vereinigten Königreiches, dass in Edinburgh beim schottischen obersten Gericht jetzt genau diese Frage anhängig ist. Wobei aber auch da sich schon wieder die Frage stellt, hat es denn überhaupt eine Wirkung? Wird sich ein Boris Johnson einer solchen Entscheidung unterordnen oder würde sie möglicherweise ignorieren und auch ignorieren können? Jetzt wäre dann die Frage, und das ist von Oppositionsabgeordneten schon angekündigt worden, muss da ein Parlament so selbstbewusst sein und sagen, im Zweifel ketten wir uns hier an und sitzen einfach, auch wenn wir eine Sitzungspause verordnet bekommen haben?
Naja, was man daran sehen kann, ist, dass bestimmte Formen der Politikausübung dazu führen, dass die Lage so politisiert, so dramatisiert und so schwierig wird, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr normal agieren kann. Und das gilt dann für alle. Das heißt, das zieht im Grunde genommen von der Art des politischen Verhaltens alle in einen Abgrund, weil die dann auch Sachen machen müssen, die nicht mehr legitimierbar sind. Und das macht es ungeheuer schwierig und ist fatal in einer Situation, in der man eigentlich darauf angewiesen wäre, das, was Johnson gelegentlich pathetisch das Volk nennt, tatsächlich zusammenzuführen. Und man muss ja bedenken, nur 52% des Volkes waren für den Brexit und 48% dagegen. Und diese 48% müssen doch auch irgendwie repräsentiert werden.
Und das ist bei Weitem bei nicht 100% Wahlbeteiligung bei diesem Referendum. Sie haben gesagt, es zieht alle in den Abgrund. Das kann man ja bis zur höchsten Repräsentantin dieses Staates beziehen, diese Aussage. Die Queen war ja gestern in dieser schwierigen Situation, sich dazu verhalten zu müssen. Formal ist es ja so, dass die Queen diejenige ist, die eben diesen ganzen Prozess, eben auch diese Pause für das Parlament dann verhängt. In der politischen Praxis, in der parlamentarischen Demokratie, in der parlamentarischen, also konstitutionellen Monarchie, die Großbritannien ist, ist der Queen versagt, eigentlich politisch, praktisch betrachtet, einen Wunsch des Premierministers nicht umzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, hätte sie es möglicherweise doch tun müssen? Und ich spiele Ihnen nochmal Anthony Glees, den Politikwissenschaftler, ein, der auf diese Frage bei uns im Programm geantwortet hat.
Na, wenn Sie mir diese Frage gestern gestellt hätten, hätte ich zu Ihnen gesagt, unsere Königin wird das nie erlauben. Es ist nicht ein Staatsstreich als solcher, aber es ist ein Streich gegen unser Parlament. Es ist ein Vorstoß gegen Parlament, ohne Zweifel. Und da wir keine geschriebene Verfassung haben, kann man nicht grob sagen, es ist verfassungsschädlich oder feindlich. Aber ich glaube schon, dass es gegen unsere Verfassung ist. Und man hätte meinen können, die Königin ist in Schottland, die würde Nein dazu sagen.
Anthony Glees, der Politikwissenschaftler. Marina Münkler, wie schätzen Sie das ein? Nun sind wir weit weg, wir sind beide keine Verfassungs- oder vielmehr Nicht-Verfassungsexperten. Es gibt ja keine Großbritannien für Großbritannien. Aber von der politischen Einschätzung her, wäre das so ein Moment, wo eine Königin sagen muss, lieber Premierminister, du machst da gerade politisch etwas Fahrlässiges, dass dieses Land spaltet, ich kann dir das nicht genehmigen?
Dann hätte die Queen tatsächlich ihr Amt politisieren müssen selbst. Dazu hätte er sie gezwungen in diesem Falle. Und das hat sie wohl als das Höherwertige angesehen, dass sie in dieser konstitutionellen Monarchie nicht politisch agiert. Und damit also nicht, egal wie sie inhaltlich dazu steht, einen Wunsch des Premierministers, den er an sie heranträgt, abzulehnen. Und daran kann man aber sehen, wie fatal diese Sache ist. Ne? Auch, er hat im Grunde genommen die Queen auch in einen Abgrund gezogen, denn das Ganze beruht auf der Voraussetzung, dass eigentlich alle sich gemäßigt verhalten und solche Situationen nicht entstehen.
Die Sprache, die gerade in Großbritannien vorherrscht, spricht Bände über die Zerrissenheit. In der Opposition ist von Bürgerkrieg die Rede, Reaktion auf Boris Johnsons Entscheidung, das Parlament in die Zwangspause zu schicken. Eine Attacke auf die Verfassung, hat der Parlamentssprecher gesagt. Und dann haben wir die Rhetorik eines Boris Johnson. Nicht heute, nicht gestern, da tut er so, als sei das alles ein technischer Vorgang, sondern erst wenige Tage vorher, als Johnson deutlich gemacht hat, er, der Premierminister, müsse den Willen des Volkes gegen die Abgeordneten, gegen die Politiker im Unterhaus durchsetzen. Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden, ist weiter an meiner Seite. Sie beschäftigen sich mit Sprache, mit Sprache der Herabsetzung und der Mechanismen, die dahinter stecken. Sprache des Populismus, kann man das auch so sagen. Und das ist ja eigentlich auch bei Johnson hier der Kern. Er, der Retter der Volkssouveränität gegen die vermaledeiten Eliten, oder?
Ja, das ist seine Sprache. Das ist bei ihm besonders absurd. Er stammt ja wirklich aus der britischen Elite. Und die Sprache der Herabsetzung, die er pflegt, die funktioniert eigentlich so, dass er sich selbst eben als so eine Art Volkstribun versteht. Und immer sagt, er vertritt das Volk und die gewählten Parlamentarier vertreten das Volk in Wirklichkeit gar nicht. Das versucht aber natürlich so zu tun, als ob das Volk einen einheitlichen Willen hätte. Das ist klassisch für den Populismus. Mhm. Es hat aber keinen einheitlichen Willen, wie man an dem Brexit-Ergebnis ja sehen konnte. Und auch von denjenigen, die für den Brexit gestimmt haben, waren nur ganz wenige für einen harten Ausstieg.
Vielen war auch ja leider gar nicht klar, was das konkret bedeuten würde. Das war ja eine der Nachrichten danach, der Google-Haupttreffer am Tag nach dem Referendum, was das eigentlich bedeutet, dieser Austritt.
Genau. Und diese Sprache der Herabsetzung fördert eine Polarisierung und die Unmöglichkeit, sich eigentlich nochmal zu verständigen. Und dafür bedarf es dann quasi eines angeblich einheitlichen Volkswillens, der aber nicht vorhanden ist. Und das macht die Sache so fatal, weil es eine Polarisierung befördert, die es letzten Endes unmöglich macht, noch so etwas wie eine vernünftige, abgewogene, auch unterschiedliche Interessen gegeneinander abwägende Politik zu machen.
Aber jetzt versuche ich mal für mich den Perspektivwechsel wenn ich mir vorstelle, diejenigen, die den Brexit wollen in Großbritannien, wenn man sich die Umfragen anschaut, das ist immer noch ungefähr 50-50. Das hat sich nicht sehr grundlegend verschoben. Die schauen auf eine Politik, die haben das Referendum gesehen, da gab es ein Ergebnis. Dann haben sie im Prinzip 3 Jahre Zögerlichkeit gesehen, eine Theresa May, die hier abblitzt, da ein bisschen was probiert, keine Ergebnisse liefert. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade mal in dieser Perspektive und da kommt dann endlich jemand und sagt, Leute, Schluss damit, Schluss mit diesem komischen Hin und Her und mit dem Versuch, ein Ergebnis, das wir doch hatten in einer Volksabstimmung, irgendwie zu verwässern. Ich setze das jetzt für euch um. Boris Johnson wäre ja nicht Boris Johnson als Premierminister heute, wenn es nicht eine politische Stimmung in dem Land gäbe, die genau das ausdrückt.
Da ist was dran, aber es gibt eben auch eine politische Stimmung dagegen. Und das Zentralproblem ist, dass das eigentlich Abenteurer, Hasardeure, Pokerspieler fördert. Und das ist genau das eigentlich, wie man, glaube ich, Boris Johnson beschreiben muss. Das, was er da macht, ist ja, er erhofft sich mehr Druck auf Europa, um auf diese Weise seinen Willen und den Willen eines Teils der Bevölkerung durchsetzen zu können. Nur die Kosten werden alle tragen müssen. Und so etwas kommt überhaupt nicht mehr vor, wenn man nicht mehr argumentiert, sondern eigentlich nur noch auf Emotionalisierung und vor allen Dingen auf negative Emotionalisierung setzt. Das ist ja nicht eine Politik für etwas, sondern eine Politik gegen etwas.
Wissen Sie, was mich daran erschreckt, an den Verhältnissen, wie wir sie jetzt in Großbritannien sehen, dass das eigentlich politische Situationen sind, die wir aus instabilen Transformationsländern kennen, aus der Ukraine, wo man nicht genau weiß, wie stark schlägt unsere russische Seele, unsere westliche, wo wir Institutionenstreitigkeiten sehen, wie diese jetzt, wo man sich fragen kann, wie schnell kann es eigentlich gehen, dass eines der Mutterländer der Demokratie, der Verfasstheit, der zivilen Auseinandersetzung auch in eine derartige Eskalation treibt?
Solche Eskalationsdynamiken sind ganz kennzeichnend für die Sprache der Herabsetzung. Die befördern solche Eskalationsdynamiken und machen es sehr schwer, vorher eingeübte Verhaltensweisen noch aufrechtzuerhalten, weil dann natürlich auf beiden Seiten sich das hochschaukelt und auf diese Weise Konstellationen entstehen, die fast nicht mehr zu bändigen sind, weil eine Seite wird dann immer unzufrieden sein und eigentlich beruht die parlamentarische Demokratie darauf, dass man in Aushandlungsprozesse tritt. Aber natürlich wird immer von Leuten, die das Gegenteil wollen, jeder Kompromiss als ein fauler Kompromiss dargestellt. Das gehört zur Sprache der Herabsetzung. Auf diese Weise schon Kompromissbildung überhaupt zu diskreditieren, den anderen immer niedere Beweggründe zu unterstellen und dann letztlich eine Polarisierung herbeizuführen, die es unmöglich macht, dass man sozusagen zu normalen Sachbetrachtung zurückkehren kann.
Das heißt, die zentrale Aufgabe für die Opposition jetzt in Großbritannien wäre eigentlich, sich auch diesem Mechanismus zu versagen. Zu sagen, nein, wir wollen nicht die Polarisierung in die andere Seite, den klassischen knallharten Anti-Johnson-Kurs, sondern eigentlich die Versammlung der politischen Kräfte der Mitte. Ich habe eine interessante Aussage von Gordon Brown, dem früheren Premierminister, dem letzten Labour-Premierminister, in dem Zusammenhang gehört, der gesagt hat, lasst uns jetzt nicht den nächsten Fehler machen. Selbst wenn wir es politisch hinkriegen könnten, eine Allianz zu schmieden, die den Brexit vielleicht komplett verhindert, müssen wir daran denken, es gibt eben die 52%, die dafür gestimmt haben. Wir brauchen eigentlich eine große nationale Versöhnung, zumindest den Versuch über diese Frage, wie stehen wir zu diesem europäischen Kontinent?
Ja, das ist ganz sicher so. Und man müsste natürlich versuchen, Vorschläge zu machen, was man sich vorstellen kann, was eine praktikable Politik wäre. Und diese Vorschläge müssten dann diskutiert werden, damit man einfach aus dieser Polarisierung überhaupt wieder rauskommt. Also negative Emotionalisierung hat zur Folge, dass Argumente es schwer haben. Aber wenn man dann nicht noch mehr versucht zu argumentieren, macht man die Sache noch viel schlimmer.